Herr Beiwig, allererste und wichtigste Frage, was ist momentan Ihre Berufsbezeichnung?
Ja, was ist meine Berufsbezeichnung? Ich würde sagen Friedensaktivist und Mensch, der eben für die Grundrechte sich einsetzt.
Kann man davon leben?
Nein, aber das ist ja auch so, ich bin in einer sehr komfortablen Lage, dass ich ja letztes Jahr mein Hauptprodukt verkauft habe, sowieso ein Sabbatical eigentlich machen wollte. Und jetzt habe ich halt ein Sabbatical gemacht, in dem ich viele Demos in Deutschland besucht habe, auch viele tolle Menschen in Deutschland kennengelernt habe. Und ja, alles andere wird dann die Zeit zeigen. Aber ein Geschäftsmodell oder ein Ersatz für dem, was ich mit meiner Firma gemacht habe, ist es nicht.
Waren Sie schon immer ein politischer Mensch?
Nein, gar nicht. Also ich war eigentlich unpolitisch in der Form oder bin halt alle 4 Jahre zur Wahl gegangen. Und
was haben Sie bei der letzten Wahl gewählt?
Man müsste jetzt überlegen, ich weiß nicht, entweder die FDP oder die Piratenpartei,
eins von beiden. Okay. Das heißt, Sie haben immer in der Vergangenheit auch politisch sich neu verortet, jedes Mal neu positioniert.
Ja, ich habe eigentlich immer geguckt, was sind die wichtigen Themen, und ein wichtiges Thema ist das Thema Digitalisierung, und deshalb habe ich dann mal auch so eine Randpartei gewählt, die eben solche Themen mit aufgreift.
Wir waren gerade bei dem Thema der Berufsbezeichnung und der Frage unter anderem auch, ob Sie schon immer ein politischer Mensch waren.
Ja, und da, also ich habe halt alle 4 Jahre mein Kreuzchen gemacht und habe viel für mein Unternehmen gearbeitet, habe mich politisch in der Form betätigt, als dass ich ab und zu mal einen Brief geschrieben habe an den einen oder anderen Ministerpräsidenten oder an den Bürgermeister. Aber das war mein politisches Engagement in der Form. Ansonsten habe ich mich eigentlich darum gekümmert, dass ich mein Unternehmen aufbaue. Und von daher würde ich mich eher als unpolitisch bezeichnen, nur dort, wo es dann halt zu viel wurde, egal wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und dann auf einmal EEG-Umlage bezahlen muss, solche Dinge, wo mir dann so eine Sonnensteuer etwas seltsam vorkam, da habe ich dann mal geschrieben.
Ein paar Sätze zu Ihrem Unternehmen, das Sie, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, verkauft haben, veräußert haben.
Ja, also ich habe nur das Hauptprodukt verkauft, die Firma gibt es nach wie vor. Aber wir haben ich bin seit 20 Jahren im IT- und Softwareentwicklungsumfeld tätig. Und unsere letzte Software war eine Software für das Senior-Expertenmanagement. Damit haben wir großen Konzernen geholfen, dass sie ihre Rentner wieder projektbezogen reaktivieren konnten. Das heißt eben Know-how für Technologien, das nicht mehr existiert oder an den Unis nicht mehr gelehrt wird, eben im Konzern noch verfügbar zu machen. Oder eben auch das Erfahrungswissen von älteren Menschen zu nutzen und dann damit eben Tandems mit jungen Mitarbeitern gebildet werden können und die jungen Mitarbeiter von den Älteren lernen können. Und das haben wir eben gemacht für große Konzerne. Für einen Konzern haben wir es weltweit ausgerollt in 8 Ländern. Und das war so mein Hauptgebiet. Und das Schöne ist ja, ich sage jetzt immer, für die Bewegung ist dann alles da. Diese Software nutzen wir jetzt auch eben, um die Querdenkenbewegung miteinander zu vernetzen. Weil ob ich jetzt Rentner und Abteilungen miteinander vernetzen möchte oder Menschen, die eben mitarbeiten möchten in den Initiativen und die Initiativen, ist ungefähr das Gleiche.
Das ist ja dann auch schon fast ein politisches Produkt gewesen mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also dafür zu sorgen, dass Menschen, die eine Kompetenz besitzen und aus dem aktiven Arbeitsprozess ausscheiden, dass diese wieder integriert werden können, beziehungsweise dass deren Wissen in den jeweiligen Unternehmen nicht verloren geht. So habe ich jetzt dieses IT-Produkt verstanden, ist ja durchaus auch eine gewisse Nachhaltigkeit und ein gewisser politischer Impetus, den Sie da auf den Weg gebracht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es eben das Schöne, also was ich gelernt habe, ist eben, dass das Erfahrungswissen von älteren Menschen, und deshalb schätze ich es auch so gerne oder habe dort viele Menschen kennengelernt, die eben älter sind. Ich bin als junger Mensch eher jemand gewesen, der mit dem Kopf durch die Wand wollte und habe mir da auch oft den Kopf angestoßen. Und diese Zeit, wo ich dann mit den erfahrenen Menschen unterwegs war, hat mich doch auch vielleicht dazu geführt, dass ich jetzt so ruhig bin, wie mich viele auch in dem Sturm, der vielleicht um uns tobt, auch oft wahrnehmen.
Sie haben eben gerade schon im Zusammenhang mit dem Produkt Ihrer Firma von der Bewegung gesprochen, der Querdenkerbewegung. Wie würden Sie denn diese Bewegung beschreiben? Was sind das für Menschen, die sich unter diesem Oberbegriff zusammenfinden?
Darf ich ein bisschen ausholen? Oder
ja, gerne. Wir haben ja hier keine Sendezeitbeschränkung. Gerne.
Alles klar, prima. Ja, also gestartet bin ich ja eigentlich mit Querdenken 711 in Stuttgart. Deshalb, weil ich einfach Sorge um die Demokratie hatte, als die ersten Lockdowns kamen. Ich mir dann die Frage gestellt habe, also ich habe festgestellt, im Internet wird massiv zensiert. Das Versammlungsrecht ist eingeschränkt. Wie soll denn jetzt ein Austausch oder wie soll denn eine Systemkritik noch stattfinden? Und dann habe ich eine Demonstration angemeldet. Und die erste Demonstration war 180 Menschen, musste auch beim Bundesverfassungsgericht klagen. Dann war die zweite Demonstration gleich 500 Teilnehmer. Und dann sind wir auf den Cannstatter Basen gewechselt, wo es dann die ganz großen Demonstrationen schon mit 7.500 und 25.000 Teilnehmern gab. Und das hat sich halt gezeigt, dass es eben offensichtlich nicht mir nur so geht, dass ich mir da Sorge mache um die Lockdowns und wie lange dauern die und sind diese 2 Wochen, die damals angekündigt worden, ist es denn valide und ist danach wieder alles vorbei? Und von daher würde ich sagen, die Querdenkenbewegung besteht aus Menschen, die sich Sorge machen um ihre Grundrechte, die ihnen eben als Menschenrechte verbrieft sind und die damals wie jetzt auch Sorge hatten, dass eben diese Lockdown-Maßnahmen nicht nur temporär sind, sondern letztendlich eine nie endende Geschichte sind. Und dass sowas passiert dann, wie im Jahr 2001 passiert ist, als es die Anschläge auf das World Trade Center gab, wo eben auch Freiheitsrechte massiv kassiert wurden, die nie wieder aufgehoben wurden. Auch die Gesetze von damals sind ja noch in Kraft. Und von daher sind es Menschen aller Couleur, jeglicher Hautfarbe, jeglicher Nationalität, die einfach sagen, ich gehe für meine Grund- und für meine Freiheitsrechte auf die Straße und ich möchte nicht, dass der Staat mir meine Grundrechte, die ja auch Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind, immer weiter beschneidet.
Wenn Sie jetzt aber sagen, dass Sie die Zeit dazu hatten, habe ich Sie so richtig verstanden, weil das genau in dem Moment fiel, als Sie ein Produkt veräußert hatten und sich sozusagen aus Ihrer Firma zurückziehen konnten. Also das war der Zeitpunkt, als die Maßnahmen begannen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich muss vielleicht sagen, ich habe ja einen wirtschaftlichen Background und ich habe 2 große Wirtschaftskrisen erlebt, einmal die 2001 und 2008. Und 2008 habe ich halt gesagt, das, was mir 2008 passiert ist und 2001, nämlich, dass ich viel Geld verloren habe, was ich mir vorher eben hart erarbeitet hatte, das wird mir bei der nächsten Wirtschaftskrise nicht mehr passieren. Und insofern hatte ich mich immer schon so ein bisschen auf die nächste Wirtschaftskrise vorbereitet. Dass sie nun in Form einer Covid-Pandemie daherkommt, konnte ich mir natürlich in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und deshalb war es eigentlich so, dass ich gesagt hatte, ich bereite mich darauf vor, hatte mich mit dem Sabbatical schon darauf vorbereitet, dass irgendwas kommt und dachte einfach, so die nächste Wirtschaftskrise, die überwintere ich dann mit einem schönen Sabbatical.
Und damit ist auch erklärt, was Sie eigentlich antreibt, nämlich schon die Sorge, in der Vergangenheit durch 2 Krisen durchgegangen zu sein und nunmehr die dritte exakt vor der Haustür stehen zu haben, die möglicherweise noch größer ist. Interpretiere ich das richtig?
Ja, genau. Und einfach eben auch die, also es hat ja mehrere Komponenten. Es ist einmal, ich habe natürlich 2 Kinder und natürlich möchte ich, dass meine Kinder später auch in einer freien Welt leben und ähnlich frei wie ich aufwachsen können. Also ich bin in den 70er Jahren geboren und viele erinnern sich sicherlich noch an die 80er und an die 90er. Die waren ja doch etwas unterschiedlicher, vermute ich. Ich habe die 2000er Jahre nicht mehr als Jugendlicher erlebt, aber wir waren damals schon sehr frei. Es war ein politischer Diskurs oder generell ein Diskurs zugelassen. Und wenn man das heute so sieht, wird halt immer mehr einem von den alten Medien vorgegeben, was man denn bitte zu denken hat und was man besser unterlassen soll. Und das ist mein Antriebspunkt, dass ich sage, ich möchte allen Menschen helfen oder ich setze mich ein dafür, dass Menschen in Frieden und in Freiheit leben können.
Wie ist es eigentlich zu dem Namen Querdenken gekommen oder Querdenker und dann die jeweiligen lokalen Bezeichnungen dazu?
Ja, es gab ja in Berlin die Initiative Nicht ohne uns, die jetzt Demokratischer Widerstand heißt, also die Zeitung macht. Und die Nicht ohne uns hatten ja ganz früh schon die Menschen aufgerufen, eben Demonstrationen zu machen. Es ist dann das passiert, was eben in solchen Sachen passiert, wenn es viel Nachfrage gibt und nur eine kleine Zentrale. Ich hatte die Berliner da nie erreicht und war mit dem Manifest, das sie dort hatten, nicht so ganz einverstanden oder hatte dann noch ein paar Fragen, beziehungsweise hatte gesagt, also es ging ja stark über die Grundrechte hinaus, was der demokratische Widerstand damals schon gefordert hat. Und dann habe ich gesagt, gut, also unter dem Nicht ohne uns will ich es dann nicht machen. Ich will jetzt nicht irgendeiner Organisation beitreten oder unter irgendeinem Namen auftreten, wo ich die Organisatoren gar nicht kenne und wo ich gar nicht weiß, wer das ist und wie die ticken. Und gleichzeitig gab es ja im Internet den Bodo Schiffmann, der ja mit seiner Querdenkerbommel die Leute ermutigt hat, eben mit so einer aus Aluminium geformten Bommel Gesicht zu zeigen, dass die Leute sich untereinander erkennen. Und das war sozusagen die Initialzündung für dann für den Namen. Ich habe mich immer schon als Querdenker identifiziert, war ein bisschen unbequem auch gerne in der Form, dass ich auch mal Sachen in Frage gestellt habe oder dass ich halt einfach Dinge gemacht habe und hinterher geguckt habe, ob es irgendwie funktioniert oder nicht. Das ist ja auch das, was man als Unternehmer tut. Und so entstand also Querdenken. Und dann war für mich eben wichtig, ich hatte gesehen, dass Berlin die Initiative komplett überfordert war, damit jetzt die ganzen Anfragen von allen zu beantworten, die sich deren Netzwerk anschließen wollten. Und habe dann gesagt, also ich kann ja sowieso eigentlich Dinge nur lokal verändern. Hatte damals eigentlich gedacht, ich mache mal zwei Demonstrationen in Stuttgart und dann berichtet die Presse darüber, dass Grundrechte wichtig sind und dass der Lockdown vielleicht überzogen ist. Es ist ja anders gekommen, wie wir inzwischen wissen. Und so ist dann der Name 711 entstanden mit der Telefonvorwahl von Stuttgart und die Null eben gekürzt. Einfach deshalb, weil es auch ein markenrechtliches Thema ist, dass ich, also Querdenken als Marke kann ich ja nicht eintragen. Querdenken plus eine Vorwahl kann ich auch nicht eintragen. Aber eine Fantasieschöpfung, wie es das Patentamt oder das Markenamt nennen würde, die kann ich dann eintragen. Und so haben wir gesagt, wir bestehen eben aus dem Namen Querdenken plus der lokalen Vorwahl ohne Null. Und dann haben sich eben aus der Region schon relativ viele bei mir gemeldet, die eben auch auf den großen Demos dabei waren, haben gesagt, wir würden das auch gerne bei uns in der Stadt machen und könnt ihr uns da nicht unterstützen, könnt ihr uns nicht sagen, wie ihr das gemacht habt mit den Demo-Anmeldungen und mit den Hygienekonzepten und alles, was man da eben tun muss, gab damals nicht viele Technikfirmen, die bereit waren, Technik zur Verfügung zu stellen. Bei uns ist ja auch mal ein LKW in die Luft gesprengt worden mit Technik-Equipment. Und eins ist vielleicht auch noch wichtig, also von mir war es halt ganz klar, ich möchte eine dezentrale Bewegung gründen. Und deshalb war das eben auch für mich wichtig, dass es im Namen ganz klar von Anfang an verbrieft ist, dass eben dieses Querdenken, die Querdenken-Bürgerinitiative eine dezentrale Bewegung ist, wo die Menschen dann sich gegenseitig unterstützen können, aber wo nach lokalen Gegebenheiten gehandelt wird. Also ich sage mal, eine Demo in Rostock wird unter Querdenken durchgeführt, hat aber natürlich ein anderes Inhaltskonzept, weil die Menschen dort eben anders die regionalen Unterschiede auch leben.
Sie haben vorhin den Begriff des Markenrechts und der Anmeldung von Querdenken als Marke ins Feld geführt. Und da sind wir schon bei dem ersten Kritikpunkt zu Ihrer Person. Es gibt viele Kritiker, die Ihnen vorwerfen, die Ihnen vieles vorwerfen, aber insbesondere auch vorwerfen, dass Sie eine Marke damit angemeldet haben und dass das für Sie ausschließlich ein Businessmodell wäre.
Ja, den Menschen kann ich einfach sagen, also wenn ich eine Marke anmelde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich damit Geld verdiene. Das erzeugt zunächst mal Kosten, nämlich die Kosten für den Markenanwalt und die Kosten für die für die Registrierung. Das kann ja all den Kritikern sagen, sie können ja selber mal eine Marke anmelden und können dann auch gucken, ob sich auf ihrem Bankkonto was tut. Und ich mag es aber gerne mal erläutern, warum ich das gemacht habe. Also wir haben dann eben festgestellt, als wir unser Wissen weitergegeben haben an die Initiativen, dass natürlich, es ging ja um die Domainnamen schon, also querdenken-vorwahl.de, dass viele eben schon Probleme hatten, die Domain überhaupt zu registrieren, weil das IT-Know-how zu dem Zeitpunkt in der Bewegung nicht so stark ausgeprägt war. Und als wir dann noch gesagt haben, ihr könnt euch übrigens auch die Marken selber registrieren, dann haben viele schon gesagt, also wir kriegen das mit der Domain finanziell vielleicht gerade noch gestemmt, aber so eine Markenanmeldung können wir uns im Moment nicht leisten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann entschlossen, die größten Städte eben in Deutschland von der Marke anzumelden, einfach um sicherzustellen, also wäre auch ein Abwehrrecht, so ein Markenrecht. Wenn jetzt irgendjemand anders sich die Marke geholt hätte, hätte er alleine über das Markenrecht die Möglichkeit gehabt, natürlich Querdenken-Demonstrationen zu untersagen, indem sich dann einfach irgendjemand die Marke sichert. Das haben wir auch bei den Domains gesehen. Also als es dann losging, waren auf einmal viele Domains eben nicht mehr verfügbar, weil die von irgendwelchen Menschen dann aus Sicherheitsgründen blockiert wurden. Und das gleiche Risiko hätte man natürlich auch bei der Markenanmeldung gehabt. Das läuft ja nach dem Wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip. Da hätte sich irgendjemand anders die Marken gesichert. Und damit wäre es dann im Umkehrschluss nicht möglich gewesen, eine bundesweite Bewegung aufzubauen.
Sie haben persönlich noch keinen großen wirtschaftlichen Vorteil oder überhaupt einen wirtschaftlichen Vorteil davon gehabt?
Nein, weil also es gibt ja keiner, der mich für die Marke bezahlt. Also es kann hier auch gerne ein freundlicher Aufruf sein. Wenn jemand irgendwie, also Markenrechte kann man ja nur über Lizenzerlöse machen, also oder ich bin nicht so tief im Markenrecht drin, aber es müssen ja irgendwelche Rechte, Delegierungen sein, die man über eine Marke dann eine Nutzungsvereinbarung, wobei würden wir ja nicht tun. Also über so eine Marke kann man eigentlich, also mir sind die Erlöskanäle, die mir da immer vorgeworfen werden oder die Menschen sich ja träumen, schleierhaft. Und das kann ich mit Nein beantworten. Und ich möchte vielleicht noch gerade sagen, wir haben ja vor 2 Tagen sowieso eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, weil es auch immer heißt, wir machen über das Merchandise Season-Geschäfte. Also die Umsätze aus dem Merchandise in 2020 lagen bei 8.073 Euro.
Für T-Shirts, Tassen und andere bedruckte Gegenstände?
Genau. Also bei Querdenken 7.11. Es gab ja die Unterstellung, dass Querdenken 7.11 dann an allen T-Shirts verdient, die bundesweit verkauft werden. Aber das fließt natürlich an die lokalen Initiativen zurück. Und wir kriegen einen ganz kleinen Beitrag, den wir dann seit, der eben sich im Jahr auf die 8.073 subsumiert hat.
Und das, was Ihnen an Spendengelder zufließt, wo fließt das hin?
Gut, das fließt zu mir. Aber das sind auch keine Spenden, sondern das sind Schenkungen.
Und Sie setzen die wieder ein?
Ich setze die wieder ein, genau. Also wir hatten, das ist auch, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also wir haben letztes Jahr für die ganzen Demonstrationen 1,1 Millionen ausgegeben, wobei das ohne Personalaufwand ist, weil alle, die in der Bewegung arbeiten, sich ehrenamtlich einsetzen. Das Einzige, was wir eben tun, ist, wir bauen natürlich, also wir müssen natürlich die ganzen Demos bezahlen, das ganze Equipment, die Hardware sozusagen, die da rumsteht. Und dann haben wir relativ hohe Anwaltskosten, sowohl auf der Versammlungsrechtsseite als auch auf der Presseseite. Dann gibt es natürlich auch Marketingaktionen, wenn man mal Plakate und so weiter aufhängen lässt, die bezahlt werden müssen. Und das wird aus den Themen finanziert, genauso wie unsere, nennen wir mal, freien Plattformen. Wir haben ja jetzt, nachdem wir bei YouTube massiv Probleme haben, unsere Inhalte noch zu publizieren, eine Alternative geschaffen auf PeerTube-Basis, die man unter tube.querdenken-711.de findet. Dann haben wir eben, wie vorhin angesprochen, dieses QDRM, Querdenken-Ressourcenmanagement, wo sich Menschen, die in der Initiative mithelfen möchten, und Initiativen verbinden können. Und dann haben wir natürlich eine Menge IT-Tools, die zur Automatisierung in Telegram beitragen, aber auch natürlich im Internet viele Dinge automatisieren, wie ein Querdenken-Demo-Kalender aber auch ein Initiativenverzeichnis. Für all diese Dinge verwenden wir eben oder verwende ich die Schenkung.
Sie haben eben gerade schon die Demonstration im vergangenen Jahr in Berlin angesprochen. Manchmal ist es ganz gut, wenn man mit Abstand etwas betrachtet, damit sozusagen eine ja auch intellektuelle Distanz zu dem Betrachtungsgegenstand eingetreten ist. Wie würden Sie diese Veranstaltung heute, fast ein Jahr später, wie würden Sie diese Veranstaltung bezeichnen? War es für Sie, ich meine es jetzt nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern als Michael Ballweg, war das gut? War das exakt das, was Sie wollten? Oder war es eine Veranstaltung, von der Sie sagen würden, es wäre besser gewesen, sie nicht auf den Weg gebracht zu haben?
Nee, also ich bin vollkommen zufrieden. Und wenn ich in mich hineinhöre, dann freue ich mich darüber, dass die beiden Veranstaltungen stattgefunden haben, auch so, wie sie waren. Die erste, die abgebrochen wurde, mit dem Ergebnis, dass eben die Teilnehmer dann trotzdem geblieben sind. Und die zweite, die dann eben als Versammlung bis zum Ende durchgeführt werden konnte. Unser Querdenken-Camp im Anschluss wurde ja verboten. Also das konnten wir nicht durchführen. Und ich sag mal, für mich selbst war es natürlich persönlich gut. Für meinen Ruf war es jetzt wohl nicht so zuträglich, weil natürlich die Presseberichte und was dann so im Nachhinein passiert ist und in welche Ecken man uns da schiebt. Das war schon eine Erfahrung, die man vielleicht auch mal machen muss, die ich mir aber so nicht hätte vorstellen können. Wobei dadurch, dass es in Stuttgart im Kleinen im Vorfeld eh schon so gelaufen ist, hat es mich am Ende nicht mehr so überrascht.
Lassen Sie uns über diese Erfahrung im Besonderen gleich nochmal sprechen. Ich würde aber ganz gerne von Ihnen jetzt nochmal mit der Hand auf dem Herzen sozusagen hören. Wie viele Teilnehmer gab es bei der großen Demonstration nun wirklich? Was sind Ihre Erkenntnisse, ohne das Thema größer zu machen oder kleiner zu machen, als es war?
Ja, also da muss ich sagen, die Teilnehmeranzahl ist für mich gar nicht so erheblich. Also, weil die Frage war immer, die kam ja nach dem 1.8. auf und die kam nach dem 29.8. massiv auf. Und wir haben hier ganz viele wichtige Dinge zu tun und ich habe leider keine Zeit, da jetzt Studien in Auftrag zu geben oder auch kein Geld. Oder es hat für mich auch in der Form keine Priorität, als dass man da ganz große Analysen fährt. Ich höre nur immer von den erfahrenen Menschen, die vorher schon große Demonstrationen, ich war ja vorher auch noch nie auf einer Demonstration in meinem Leben, gesehen habe, irgendwelche Zahlen, aber ich würde mich jetzt einfach mal auf die Fakten berufen. Und es ist so, dass die Polizei Berlin ja in ihrem Abschlussbericht für den 1.8. geschrieben hat, dass es 17.000 gewesen wären am 1.8. Und dann, als wir in der Klage waren für den 29.8., weil der ja verboten werden sollte, hat die Polizei auf 20.000 erhöht. Und dann, als es vor das Bundesverfassungsgericht gibt, hat die Polizei auf 30.000 erhöht. Also die Polizei hat mal kurz von 17.000 auf 30.000 fast verdoppelt. Was ich sagen will, dass daraus kann jeder sehen, dass bei den Zahlen massiv manipuliert wird und dass es da viel Ermessensspielraum gibt. Und von daher sage ich einfach nur jedem, der in Berlin ja war am 1.8., der kann sich ja selber ein Bild machen und kann es schätzen. Ich meine, zusätzlich zur Straße des 17. Juni war noch der ganze Tiergarten voll. Und wenn ich dann jetzt auf den 29.8. Gehe, da war ja die offizielle Aussage der Presse 38.000 Teilnehmer oder auch der offiziellen Behörden. Und da muss ich sagen, die Versammlungsfläche war mehr als 1,5-mal so groß als am 1.8. Und die Versammlungsfläche war voll. Also es war vom Brandenburger Tor, also am 1.8. hatten wir sogar nur, nicht mal vom Brandenburger Tor, sondern erst von der Isaac-Rabin-Straße bis zum Großen Stern. Und die Versammlungsfläche war komplett voll und der Tiergarten. Und dann am 29.8. Hatten wir eben vom Brandenburger Tor bis zum Fluss auf der anderen Seite und den Großen Stern eben noch und die Seitenstraßen des Großen Sterns als Versammlungsfläche. Und dann muss ich sagen, wenn es jetzt am 1.8. 30.000 waren, dann müssten es ja am 29.08. mindestens 100.000 gewesen sein. Und über alles andere kann ich fairerweise nicht sagen, aber weil ich auch sage, diese Zahlendiskussion lenkt eigentlich auch die Menschen wieder nur davon ab, von den wichtigen Themen, weil es geht ja eigentlich um die Inhalte, um die Grundrechte. Und ich habe mich jetzt heute Morgen gefreut, heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, wo die Bundesregierung sagt, dass es nach August 2020 mehr als 2.700 Grundrechte-Demonstrationen, die nennt es halt natürlich Corona-Maßnahmenkritiker-Demonstrationen gegeben hat. Und das ist doch großartig, dass sich aus Berlin dann so viel ergeben hat, dass so viele Menschen dann vielleicht auch gesagt haben, nach der Erfahrung in Berlin, ich mache das jetzt auch in meiner Stadt und ich gehe jetzt in die Eigenverantwortung und kümmere mich darum, dass eben in meinem lokalen Umfeld was passiert.
Herr Ballweg, Sie sind ein bekannter Mann mittlerweile. Möglicherweise werden die Geschichtsbücher in ein paar Jahren oder in Jahrzehnten zurückschauen und werden auch Ihren Namen irgendwo niederschreiben. Und dann wird man vielleicht sagen, ja, damals hat ein gewisser Herr Ballweg etwas auf den Weg gebracht. Unter anderem eben auch jene Demonstrationen, von denen Sie eben gerade sprachen, diesen rund 2.700 Demonstrationen seit dem August des vergangenen Jahres. Es wird auch immer der Name Querdenken mit Ihnen verbunden sein. Querdenken war ja eigentlich mal positiv besetzt, konnotiert so mit Kreativität, Problemlösung im Gegensatz zu linearem Denken. Ja, vielleicht ja. Einstein war vielleicht mal sowas wie ein Querdenker. Ja, er erkannte, dass Zeit und Raum relativ sind, aber Sie haben jetzt dazu beigetragen, dass es eigentlich ein Schimpfwort ist. Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu, dass eben die Presse ihre Arbeit hauptsächlich darüber gemacht hat, und das muss ich jetzt so hart sagen, voneinander abzuschreiben, ohne zu hinterfragen. Und nachdem in Stuttgart dann die ersten Demonstrationen eben schon, wo es hieß, in der Tagesschau muss ich jetzt noch sagen, was waren da, Bierköpfe, Spinner, Aluhutträger und Rechte, ich weiß nicht, ich habe keine Erfahrung, ich war ja vorher nicht politisch. Ich habe mir jetzt natürlich nur sagen lassen von vielen, die den Weg schon gegangen sind vor mir, dass der übliche Weg ist, dass eben neue Bewegungen, wenn sie denn regierungskritisch sind, schnell einmal in die rechte Ecke gestellt werden, weil es natürlich großes Abschreckungspotenzial hat. Und ich darf da vielleicht auch so eine kleine Anekdote von mir erzählen. Diese Abschreckung hat natürlich früher auch auf mich gewirkt, obwohl ich eben auch mich über KenFM oder Ähnliches informiert habe, habe ich dann doch immer wieder mal vorher gegoogelt, was denn der Leumund sozusagen des jeweiligen Autors ist. Und dann, wenn man dann gelesen hat, ja, der ist eher recht, dann habe ich durchaus mal Abstand davon genommen, so einen Artikel zu lesen. Und da dieses Prinzip ja offensichtlich so gut funktioniert, hat man es natürlich auch mit unserer Bewegung gemacht, dass es natürlich aufgrund der Teilnehmerzahlen, die dort auf den Demonstrationen ist, einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Da hat sich, glaube ich, die Presse ein Stück weit verschätzt. Und am Ende glaube ich auch, dass es sogar ein Erfolgsfaktor für die Größe der Bewegung jetzt geworden ist, dass eben die bekannten Abwehrmechanismen gegen Andersdenkende einfach nicht mehr funktionieren, weil es zu viele Andersdenkende geworden sind.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Also ich habe auch eine kleine Anekdote mit Ihnen. Ich bin im Oktober des vergangenen Jahres in Berlin-Mitte unterwegs gewesen, privat, einfach so. Und Sie kamen mir auf dem Bürgersteig irgendwo in Berlin-Mitte zufälligerweise entgegen, schnellen Schrittes mit Rucksack und in Begleitung eines Mannes, der mir so 3 Köpfe größer als Sie erschien, ja. Recht bullig wirkend. War das Ihr Bodyguard?
Nein, sondern es war jemand aus unserem Team, der hauptsächlich eben für die Sicherheit verantwortlich ist und eben die ganzen Sicherheitskonzepte auch gemacht hat.
Ja, sind Sie jemals an Leib und Leben bedroht worden? Weil die Aggressivität in der Gesellschaft, die steigt ja zweifelsohne an und die kumuliert dann sich möglicherweise auch an den sichtbaren Personen und eine davon sind Sie.
Ja, also da muss ich sagen, bisher nein. Und ich denke auch, ich bin ja jemand, der optimistisch ist, dass es auch so bleibt, weil ich weiß auch nicht mehr, ob die Wahrnehmung, die in der Presse war gegeben wird, ob das noch der Realität entspricht. Ich kann es aber halt nur hier aus meiner Heimatstadt berichten. Also ich wohne ja hier in einem Vorort von Stuttgart, wo es auch viele Hochhäuser hat, wo auch viele Bürger mit ausländischen Wurzeln wohnen. Ich bin immer mit meinem Hund unterwegs morgen. Ich werde nach wie vor freundlich gegrüßt. Viele Leute interessieren sich dafür, was ich gerade mache, kennen mich, winken mir zu. Es gibt ab und zu mal einen, der vielleicht mal was Abwertenderes ruft, aber es hält sich so von 95% positiv zu 5% negativ. Die 5% negativen Kommentare, die kann ich mental gut verkraften. Und von daher ist ja, wenn Sie ein bisschen was verfolgt haben, dass ich auch ein Stück weit spiritueller Mensch bin. Und ich bin jetzt jemand, der eben sagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit, um es vielleicht mal so zu formulieren. Und wenn ich dauernd Angst habe und mich jetzt verstecken müsste, das sind ja Dinge, die bei mir im Kopf entstehen und die jetzt nicht durch ein Außen gerechtfertigt sind. Und selbst wenn es mal was gäbe, wo mal jemand einen angreift, wäre es auch falsch, darüber zu verallgemeinern, dass es darüber jetzt ein Gesamtrisiko gibt. Kann immer wieder passieren, ich meine, so wie die Medien das jetzt aufheizen, dass es natürlich mal irgendjemand gibt, der dann durchdreht. Aber das ist eigentlich in meinen gedanklichen Plänen ausgeblendet, beziehungsweise kommt nicht vor. Und damit geht es mir auch gut.
Sie haben jetzt häufiger von den Medien gesprochen oder über die Medien gesprochen. Wie schätzen Sie die Medienlandschaft momentan in Deutschland ein? Sie haben viel Erfahrung am eigenen Leib mit den Medien.
Ja, also dass das Presserecht ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat ist, das scheint nicht mehr zu gelten, weil eigentlich wäre ja die Aufgabe der Presse auch, den Staat zu kritisieren in dem, was er tut. Das haben wir lange Zeit nicht gesehen. Das hat sich jetzt seit Januar ein bisschen geändert. Positiv zu erwähnen ist ja die Springer-Presse. Das war ja auch einer der großen Kritikpunkte, warum ich mit den Demonstrationen angefangen habe. Es war ja nicht nur wurde ja nicht nur auf YouTube zensiert, sondern egal auf welchen Sender oder auf welches Online-Portal gegangen bin, mich haben ja die gleichen Informationen erwartet. Nämlich jetzt ist der erste Tote an Corona gestorben, jetzt ist der zweite dort irgendwie infiziert und dann wurde ja in so einer Art Panikberichterstattung, ich würde mal sagen, ich war ja oft auch in den USA, dort wird dieses Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, wie man es nennt, wo dann auch der Helikopter am besten drüber fliegt und Live-Bilder reinschickt, wenn irgendwo mal ein Attentat oder irgendwas Schlimmes stattfindet. Und so habe ich das dort erlebt und dort war ja das Gefühl von der Gleichschaltung der Presse und es ist ja im Moment nicht viel anders, wenn man die großen Medien und auch die Rundfunkanstalten ansieht. Da kann ich sagen, okay, eigentlich sollen die Rundfunkanstalten laut Rundfunkstaatsvertrag ja auch unabhängig sein. Dass die natürlich etwas regierungsnäher berichten, könnte man sagen, gut, damit muss man halt leben. Aber dass die ganze restliche Presse sich so wenig dafür einsetzt, kann ich meiner Meinung nach nicht verstehen, weil am Ende jetzt natürlich, wenn es jetzt an die wirtschaftliche Aufarbeitung der Pandemie geht, auch diese Medien natürlich massiv treffen. Auch dort werden Journalisten arbeitslos werden, weil eben weniger Menschen sich Zeitungen leisten können oder wollen. Und also ich erlebe die Presse gerade auch in einer Phase, wo es eine Erneuerung bräuchte, in der Form, dass es mutige Journalisten gibt. Es gab ja mal so ein Sprichwort, das hieß, glaube ich, Journalismus ist, wenn man das schreibt, was andere nicht oder was die Politik nicht hören möchte. Ich weiß nicht mehr, wie es ging, also dieser ganz kritische Journalismus, der fehlt mir ganz stark in den öffentlichen Medien und nach wie vor ist es ja auch so, die wirtschaftlichen Folgen der Art, wie die Bundesregierung jetzt mit den Lockdowns auf die Pandemie reagiert hat, die werden ja in den Medien gar nicht thematisiert. Also Beispiel ist ja, ich höre gerade von vielen Handwerkern aus dem Freundeskreis, dass sie einfach keine Materialien mehr kriegen, dass sie ihre Baustellen nicht mehr fertigstellen können. Es gibt eine massive Inflation in den Baupreisen, die natürlich, wenn man sich das dann weiterdenkt, auch oder nicht nur in den Baupreisen, aber generell in den Rohstoffpreisen, die natürlich dann in 3, 4, 5 Monaten auch massiv auf die Konsumentenpreise durchschlagen wird. Und all diese Themen werden auch ausgeblendet. Und das war ja auch das Thema in meinem Wahlkampf in Stuttgart. Es gab ja keinen Kandidaten, der irgendwie darüber gesprochen hat, was denn die Folgen der Corona-Pandemie auch für die Städte sein werden. Nämlich wenn wir eine Menge Schließungen von mittelständischen Unternehmen haben, die einfach gar nicht mehr aufmachen, von Gastronomie, von Kinos, von Schneidern, von was auch immer, Tante-Emma-Läden, dann ist natürlich, dann wird sich unser Städtebild massiv verändern. Und auch im Wahlkampf jetzt für die Landtagswahl Baden-Württemberg gab es ja keine Partei, die sich damit kritisch auseinandergesetzt hat, sondern ich habe so das Gefühl, es wird einfach so getan, als gäbe es die Pandemie gar nicht und Folgen hat die auch nicht und Business as usual.
Sie haben jetzt den großen Bogen gespannt vom Journalismus oder der Erfahrung, Ihrer persönlichen Erfahrung mit den Medien hinüber zur aktuellen politischen Situation in Baden-Württemberg. Und das Zitat, das Sie anführten, ist in der Tat sehr bekannt von George Orwell. Journalismus bedeutet, etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR. Ich glaube, so in der Form wird George Orwell zitiert. Ich möchte noch mal ganz gerne zu dem Punkt zurückkommen, zum Punkt der Medien. Würden Sie nicht auch sagen, dass bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die ja sehr stark kritisiert werden, von Teilen der Öffentlichkeit, insbesondere ob ihrer Berichterstattung, man spricht hier immer vom Framing, dass diese Entwicklung wir aber auch schon bei den neuen Medien sehen und hier Medien, neue Medien skandalisieren um des Skandalisierens willen?
Ja, also ich glaube, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir bräuchten so einen Neustart in der Presselandschaft. Und es gibt ja so ein paar unversöhnliche Positionen, die es jetzt auch wieder gilt, zusammenzubringen, weil so nur so funktioniert aus meiner Sicht in der Gesellschaft und auch ein Diskurs wieder. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie ein Beispiel haben für diese Übertreibung der neuen Medien. Also ich muss sagen, ich bin jetzt sehr froh, dass es diese Menschen gibt. Und dass die im Vergleich arbeiten, die ja mit minimalen Budgets so eine großartige Leistung machen und dass natürlich dort andere Konferenzen stattfinden und Medien und vielleicht auch schneller gemacht wird und der Journalismus da auch besser werden kann. Wenn das ist, was Ihre Frage impliziert, dann kann ich nur sagen, wahrscheinlich ja, aber deshalb sind es ja auch neue Medien, weil sie jung sind und weil sie noch wachsen müssen und weil sie vielleicht auch das eine oder andere Optimierungspotenzial haben. Aber in der Pauschalisierung kann ich jetzt nicht erkennen, dass ich sagen würde, die neuen Medien gehen da so unreflektiert ran wie die alten Medien. Es gibt ja den einen oder anderen, oder viele von denen habe ich schon gesehen, die auch mal sagen, im Nachhinein nochmal einen reflektierteren Artikel dann rausgeben oder sagen, in dem Fall haben wir jetzt was berichtet, was eben nicht ganz gepasst hat und es dann auch richtig stellen.
Ich habe schon persönlich die Erfahrung gemacht, dass auch die alternativen Medien beginnen, jeden Tag eine neue Skandalisierung zu publizieren, weil die alternativen Medien, so nehme ich das zumindest wahr, auch Morgenluft wittern, jetzt an Bedeutung zu gewinnen. Und da muss man natürlich dem empörungsbereiten Rezipienten den Empörungsgrad immer schön hochhalten. Das nehme ich persönlich wahr, aber Sie nehmen es offensichtlich anders wahr.
Nee, also da kann ich Ihnen zustimmen. Das ist aber auch was, was ich ja immer wieder sage. Also ich versuche zum Beispiel nur noch eine Stunde pro Tag auf Telegram zu verbringen. Ich lese auch nicht mehr so viel in den Medien, weil jetzt ist ja auch eine Zeit gekommen, in der man oder in der wir gelernt haben, wie gut es tut, sich mit Menschen auszutauschen und sich im Kleinen auch in lokale Projekte aktiv einzubringen. Und ob es jetzt eine Ablenkung ist von einer Skandalisierung, wie Sie sagen, der Öffentlich-Rechtlichen oder der anderen Medien, das tut keinem gut. Und wenn die Entwicklung so wäre, dann würde ich sie auch nicht begrüßen, muss ich sagen. Weil was wir ja gelernt haben sollten jetzt aus dieser ganzen Zeit, ist, dass dieser Alarmismus, der eben am Anfang der Pandemie durch die Leitmedien geherrscht hat, dass der Menschen von den wichtigen Dingen im Leben ablenkt, indem er sie in Angst versetzt, sodass sie nicht mehr klar denken können. Und für mich ist es einfach wichtiger, an meinen Projekten zu arbeiten, die Projekte nach vorne zu bringen. Wir machen dieses Jahr ja auch die zwei großen Demonstrationen wieder in Berlin am 1.8. bis zum 29.8. beziehungsweise wir versuchen durchgängig vom 1.8. bis zum 29.8. in Berlin zu sein und Demonstrationen zu organisieren. Und die Kritik an den neuen Medien höre ich gerne und leite ich auch gerne weiter an all die neuen Medien. Natürlich wäre es schade, wenn das, was die alten Medien ereilt haben und gemacht haben, sich jetzt auch in den neuen Medien dann wieder fortsetzen würde, weil generell wäre ein weniger aufgeregter Journalismus, der den Menschen hilft, vielleicht Fragen zu beantworten, die sie sich stellen, wichtiger als jetzt eben die nächste Skandalstory zu thematisieren oder ja, also. Aber es kann ja jeder Mensch für sich entscheiden. Ich meine, der eine liebt es, fünfte Staffel Netflix in Folge zu gucken. Der andere ritualisiert es, durch alle Medien am Morgen zu gehen und sich vielleicht in Alarmstimmung versetzen zu lassen. Da möchte ich auch gar nicht drüber urteilen, weil was ich nur sagen kann, ich weiß ja, wie es mir geht. Ich versuche es so gut wie möglich zu machen und gebe mein Bestes dafür, arbeite dafür auch oder habe letztes Jahr so viel gearbeitet wie in meinem ganzen Leben noch nie, um das zu ermöglichen, dass dann nicht immer alles perfekt ist und dass man hinterher vielleicht auch nochmal sagt, da habe ich die eine oder andere Sache gelernt, das gehört dazu. Und deshalb würde ich da jetzt auch nochmal vorsichtig sein, jetzt irgendjemand oder jemand anderen dazu kritisieren, weil Querdenken heißt ja auch miteinander reden und nicht übereinander.
Jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Im Wesentlichen bestehen Demonstrationen, auch die Querdenken-Demonstrationen, ja daraus, gegen etwas zu sein. Wir haben jetzt einen historischen Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg, die größte Krise, und wir haben einen großen Graben innerhalb der Gesellschaft. Für was könnte Querdenken stehen, weil es geht ja auch darum, Brücken zu bauen. Irgendwie müssen wir diesen Graben ja wieder zubekommen. Wäre da eine Idee, die Sie den Hörern mitgeben könnten?
Ja, also erstmal muss ich sagen, Ihre Wahrnehmung ist falsch. Wahrscheinlich sind Sie da auch auf die Berichterstattung in den Medien darüber hereingefallen, dass wir gegen etwas sind. Weil wir sind Welten unserer, ich bin ja, wie ich es vorhin gesagt habe, oder energetisch auch jemand, der Sachen energetisch beurteilt. Und wenn man für etwas ist, und deshalb sind die Querdenken-Demos sind keine Demos gegen die Corona-Maßnahmen, sondern für die Grundrechte aller Menschen und auch für Frieden und Freiheit. Und jetzt ist die Frage, was ergibt sich daraus konkret? Ist jetzt Querdenken eine Partei? Nein, wir sind keine Partei. Wir werden auch keine Partei werden. Wir sind nämlich eine außerparlamentarische Bewegung, da ja die Opposition im Bundestag, die eigentlich per se gegen das sein müsste, was die Regierung tut, weil das praktisch ausgefallen ist. Und die Frage ist jetzt, ja, für was sind wir dann? Also wenn wir sagen, wir sind für Frieden, für Freiheit, dafür, dass alle Menschen in Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Liebe, miteinander leben können, dann ist das ja ein relativ großes Ziel. Und Ihre Frage ist jetzt, was ist unser Beitrag dazu? Unser Beitrag dazu ist es, dass wir die Menschen auf der Straße miteinander vernetzen und dass die Menschen dort ermutigt werden, und das passiert auch, dass sie sich eben in kleinen Gruppen zusammentun, dass sie sich lokal zusammenschließen und sich darüber dann überlegen, wie möchten wir denn unser Leben in Zukunft gemeinsam leben. Und da ergeben sich viele Projekte draus, egal ob es eine solidarische Landwirtschaft ist, ob es Einkaufsgemeinschaften auf einmal sind, die dann sagen, wir kaufen jetzt halt zusammen ein, oder ob es auch viele Menschen gibt, die sich eben mit dem Geldsystem beschäftigen und sich fragen, wie kann und soll denn ein Geldsystem in Zukunft aussehen. Natürlich muss man auch sehen, wir können ja nicht alles leisten, weil Querdenken besteht ja nicht nur aus Querdenken, sondern da haben sich ja viele Organisationen jetzt gebildet, egal ob die Unternehmer stehen auf oder Unternehmer werden aktiv oder Ärzte für Aufklärung oder die Rechtsanwälte für Aufklärung oder die Polizisten für Aufklärung, die Bundeswehr, wie nennen sie sich, die Reservisten, die sich zusammenschließen. Da ist ja ganz, ganz viel entstanden. Wir haben am Anfang gemerkt, wir haben uns auch noch aufgeladen, dass wir sagen, wir wollen auch noch die ganzen Konzepte ausarbeiten und prüfen. Es gibt ja ganz viele, die uns zugeschickt werden. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann gesagt, nein, das ist gar nicht die Aufgabe mehr von Querdenken, weil wir können das gar nicht leisten, das auch noch auszuarbeiten. Also alleine die Organisation von den Demonstrationen mit den ganzen Repressalien ist schon ein Riesenaufwand. Dann die Abarbeitung der gelben Briefe, die man hinterher kriegt in Form von Bußgeldern, ist auch noch ein Riesenthema. Und die Gerichtsverfahren, die wir eben führen, kommt ja auch noch oben drauf. Das heißt, wir stehen für eine freie Welt, in der Menschen frei miteinander leben und auch frei miteinander aushandeln können, wie sie miteinander leben möchten. Aber wir sind niemanden, der das inhaltlich jetzt vorgibt, sondern wir setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen. Und so funktioniert es ja auch jetzt. Also wir öffnen den Debattenraum und wir schaffen den Raum in Form von den Demonstrationen, dass sowas überhaupt möglich ist. Weil ich habe es ja an unserem letzten Initiativentreffen wieder gemerkt, ein Hotel noch zu finden, wo man sich denn mal einen Tag ungestört treffen kann, ohne dass dann die Polizei vorbeikommt oder das Ordnungsamt. Das ist ja heutzutage sehr, sehr schwierig. Das heißt, es wird den Menschen sehr schwierig gemacht, an solchen Konzepten inhaltlich zu arbeiten, wenn man es eben in einem strukturierten Format macht. Was aber jederzeit alle machen können, ist sich in kleinen Teams untereinander vernetzen und dann darüber hinaus auch wieder größere Vernetzungsstrukturen zu schaffen. Und das passiert in Baden-Württemberg sehr, sehr gut. Also ich weiß, hier gibt es sehr, sehr viele runde Tische. Hier gibt es Menschen, die auch noch nie auf einer Demonstration waren, die sich an den Prozessen beteiligen. Auch bei uns im Querdenken-Team arbeiten Menschen, die nicht unbedingt vielleicht auf die Demonstration gehen, aber dann im Hintergrund eben ihr Wissen zum Beispiel im Organisationsmanagement oder in anderen Themenbereichen einbringen.
Sie haben eingangs zu unserem Gespräch gesagt, dass Sie im vergangenen Jahr, im Sommer des vergangenen Jahres, eigentlich ein Sabbatical geplant hatten für ein Jahr. Das Jahr dürfte jetzt eigentlich langsam rum sein. Wie wird es, wenn das Sabbatical rum ist, mit Michael Ballweg, der momentan in irgendeiner Form dann doch der Kopf von Querdenken und dieser Bewegung ist, wie wird es dann weitergehen? Hängen Sie noch ein Sabbatical dran und machen weiter?
Ja, ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich sage mal, es gibt ja jetzt auch kein Zurück mehr. Also ich sage mal, durch meine Aktivitäten haben wir sowieso alle Kunden meine Verträge gekündigt bei meiner Firma. Das Hauptprodukt, das ich ja, weil es eine Software ist, nochmal verkaufen könnte, würde im Moment, ob der Marktbedingungen auch, denke ich, niemand mehr kaufen.
Können Sie das nochmal kurz erläutern? Warum haben Kunden ihn gekündigt?
Ja, weil dann diese Kunden auf Twitter zum Beispiel massiv angeschrieben wurden, warum es denn sein könnte, dass die Firma X mit der Firma, mit dem Inhaber der Firma, der doch die großen Anti-Corona-Demonstrationen oder wie haben sie es damals genannt, Corona-Leugner-Demonstrationen, Covid-Idioten-Demonstrationen, wie das denn sein könnte, dass man mit so einem Menschen überhaupt noch Geschäfte macht. Und da hat keine der großen Firmen das Rückgrat gehabt zu sagen, wir stehen für Meinungspluralität oder was auch immer und Versammlungsrecht ist wichtig, sondern alle haben dann gesagt, sie kündigen die Verträge.
Sind das Firmen, die ich kennen könnte? Weil ich unterstelle Ihnen jetzt, Sie würden die Namen nicht sagen wollen.
Nee, ich kann die Namen ja sagen, weil es war ja auch in der Presse. Also es war zum Beispiel die Technikerkrankenkasse, die Hug Coburg, es waren auch Bosch und ThyssenKrupp und ZF Friedrichshafen.
Das sind Schwergewichte.
Ja, waren auch langjährige Kunden, zu denen wir ein sehr vertrauensvolles Verhältnis hatten. Und da wurde es in der Presse immer so dargestellt, dass die Firmen dann gesagt haben, ja, die Verträge wären ja eh ausgelaufen. Aber es ist es ist ein Usus bei den Großkonzernen, dass die ihre Aufträge normalerweise ein Jahr lang vergeben und dann wird jedes Jahr natürlich nochmal über die Verlängerung verhandelt. Mhm. Aber es wurde dann auch klargestellt, dass die Verträge dann nicht mehr verlängert werden.
Das heißt, Sie sind sozusagen gefangen in Ihrer politischen Arbeit?
Nein, ich bin nicht gefangen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja gestartet und was ich auch immer getan habe, ist, ich habe ja mein Geschäftsmodell in meiner Firma auch dreimal geändert. Ich passe mich dann eben den Dingen an. Sie haben recht, das Sabbatical mit einem Jahr wäre jetzt rum, beziehungsweise es wäre ja schon im März rum gewesen. Aber ich werde natürlich trotzdem weitermachen. Erstens, weil eben die Aufgabe, die ich jetzt gerade offensichtlich habe, noch nicht abgeschlossen ist und ich sie gerne zu Ende führen würde. Und
wann sehen Sie das Ende? Was wäre für Sie das Ende?
Ja, da müssen wir jetzt über die höher gelegten Ziele sprechen, aber das Ende wäre dann, wenn eben die Transformation abgeschlossen ist. Und die Transformation kann ja entweder in eine Richtung des Great Reset gehen, wie sich der WEF und der Klaus Schwab sich das vorstellen. Das sagen ja auch viele, wir würden da spinnen und es gäbe es alles nicht. Also da einfach mal auf die Webseite vom WEF gucken. Da gibt es Videos dazu und da präsentiert der WEF seine Ideen, wie ein Leben in Zukunft aussehen soll. Nämlich zum Beispiel, dass es eine Fleischproduktion gibt, die nur noch künstlich aus künstlichem Blut hergestellt wird. Oder dass es, das habe ich neulich für ein Video gesehen, ach so, ja, dass man eben nur noch mit dem Covid-Pass verreisen darf und solche Dinge. Und wir haben eben gesagt, wir möchten den Trade Reset nach unseren Bedingungen gestalten. Und also der sieht auf jeden Fall so aus, dass ich noch eine Interrail-Europa-Tour machen kann, ohne grünen Impfpass und ohne Maske. Und eben auch mit allen Freiheiten, die man eben als Bürger hat. Also von daher sage ich Ihnen, das, was ich tue, ist eine langfristige Arbeit und das wird natürlich sich bis 2025, 2028, wird man sehen, wie lange es dauert, bis eben vielleicht die kritische Masse so groß ist, dass eben eine ganz große Änderung stattfindet.
Den Schluss habe ich nicht verstanden, dass eine ganz große Änderung stattfindet, die wie aussehen sollte?
Ja, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja kein Hellseher, aber ich sage mal, das derzeitige Parteiensystem in der Form hat ja gezeigt, dass es nicht mehr funktioniert. Nämlich die Oppositionsparteien machen nicht. Wir haben eine Bundesregierung, die seit einem Jahr per Verordnungen und Ermächtigungsgesetzen regieren kann. Und die Frage ist ja, wir leben ja in einem Zeitalter, wo durch Digitalisierung oder wie auch immer natürlich viel mehr Mitbestimmung der Bürger möglich ist, sei das heißt durch eine direkte Demokratie oder wie auch immer. Und das sage ich ja, also jetzt gibt es die Chance, Dinge zugunsten der Bürgerrechte zu ändern, mit mehr Mitbestimmung, mit mehr direktem Durchgriff vielleicht auch der Bürger auf die Politik, egal ob es über einen Volksentscheid ist oder ein ähnliches Instrument oder eben in die andere Richtung, dass man eben sagt, man hat hier Einheitsparteien, die am Ende so wie ich den Eindruck habe, alle die Ideen des World Economic Forums umsetzen, nämlich dass es immer weniger Freiheiten und Grundrechte eben für die Bürger geben soll, beziehungsweise dass eben aus Grundrechten auch Privilegien gemacht werden sollen, die dann je nach Gutdünken des Betreuers, sage ich jetzt mal fast, dann vergeben werden.
Das klingt in der Tat so, dass Sie die nächsten 10 Jahre der Politik im weitesten Sinne einer Bewegung erhalten bleiben.
Ja, und darauf freue ich mich. Und ich danke mich an allen, bei allen, die mich unterstützen und natürlich auch bei allen Kritikern. Auch die Kritik nehme ich gerne an und mache mir zu vielen Gedanken.
Herr Ballweg, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und die offenen Antworten auf die Fragen.
Sehr gerne, war mir eine Freude. Vielen Dank.